Hallo allerseits. Sie haben mir in den letzten beiden Sendungen, also letzten Mittwoch der Weitblick und letzten Freitag der Wochenschluss, wieder einige Fragen zukommen lassen, die wir heute, soweit es möglich ist, abarbeiten werden. Also unter anderem noch einmal Novo Nordisk, das Thema Minimum Volatility ETFs, das Thema physische Gold ETCs, den strategischen Blick auf den Nikkei-Index. Dazu kommt noch, was haben wir? Eine Frage zur möglichen negativen US-Dollar-US-Aktien-Korrelation. Darüber hinaus habe ich natürlich den Index der Woche mitgebracht. Diese Woche der MSCI World. Und die Aktie der Woche. Diese Woche American Electric Power. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Folge lautet: Interessante Aktien mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis. Wir haben Dienstag, den 12. August. Wir sind einen Tag früher, wie angekündigt. Morgen werde ich auf Dienstreise sein. Und mein Name ist Michael Winkler. Noch einmal herzlich willkommen. So, ich kann leider nicht alle Fragen beantworten. Es ist eins, zwei werden wir nicht schaffen, aber den Großteil müsste ich hinbekommen. Und wir starten direkt mit Ihrer ersten Frage, die darum ging, ob nochmal zu dem Thema Novo Nordisk, ob ein Discount-Zertifikat, was sich ja vorgestellt hatte als Ergänzungsstrategie zu Novo Nordisk-Aktien nach dem Kursrutsch, auch sinnvoll ist, wenn man mit seiner Aktie, also schon, die man schon hat, deutlich im Minus ist. Ja, wie immer kann ich Ihnen nur sagen, es gibt nicht die richtige Antwort. Für den einen passt es, für den anderen nicht. Ich hatte zur Novo Nordisk-Aktie Ihnen drei Vorgehensweisen genannt. Die erste ist, in der Aktie, wenn man sie weiter aufbauen möchte, sozusagen einen Aktiensparplan, Tranche um Tranche um Tranche. Die zweite Variante war von mir, erst einmal abwarten, bis die Bodenbildung abgeschlossen ist, was noch Wochen dauern kann. Auch das hatte ich erwähnt. Ich sprach die sehr wahrscheinliche Bodenbildung irgendwo im Bereich zwischen 40 und 43 Euro an. Wir waren im Tief bisher jetzt knapp unter 39. Wir waren in der Spitze in den letzten Tagen mal ganz kurz bis 45. Jetzt sind wir etwa im Bereich um die 43. Also dieser Trading-Rahmen scheint zu halten. Und die dritte Alternative waren von mir die Discount-Zertifikate aufgrund der hohen Volatilität. Ja, und wenn Sie die Aktie schon haben und deutlich im Minus sind, wie gesagt, es gibt halt nicht die richtige Antwort. Entweder verbilligen Sie die Aktie, wenn Sie möchten, Sie warten ab, bis auch die Aktie charttechnisch wieder besser aussieht, oder Sie nehmen auch zu Ihrer Aktie Discount-Zertifikate, was meiner Meinung nach momentan einfach die sinnvollste Variante ist. Extrem hohe Volatilität, extrem hohe Optionsprämien bedeutet extrem hohe Stillhalterprämien, also attraktive Renditen auch bei einem Seitwärtslaufen der Aktie, was aber dann eine hohe Rendite für das Discount-Zertifikat darstellen würde, aber eben nicht direkt für Ihre Aktie, die dann immer noch deutlich im Minus ist. Also das müssen Sie für sich entscheiden. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man das als Mischkalkulation betrachtet, kann man natürlich auch als Ergänzung zu seinen Aktienpositionen momentan Discount-Zertifikate dazu nehmen. Ja, das war die erste Frage. Unsere zweite Frage beschäftigt sich mit meiner Einschätzung, was ich momentan von Minimum-Volatility-ETFs halte. Dazu vielleicht zwei, drei Erläuterungen. Minimum-Volatility-ETFs beinhalten Aktien, die, wie der Name sagt, Minimum-Volatility, über eine geringe Volatilität verfügen sollten. Das sind in der Regel, also wenn es eher um ruhigere Aktien geht, ja, was haben wir ganz häufig dort? Wir haben Versorgeraktien, wir haben Telekommunikationsaktien. Wir haben eben nicht diese hochvolatilen, zum Beispiel die Tech-Titel, die sind dann die, die wir kennen, eher nicht drin. So, und die Frage ist dann, oder die Antwort auf Ihre Frage, was ich von diesen ETFs halte, hängt natürlich davon ab, was ich von den Aktienmärkten erwarte. Wenn ich gute Börsenphasen erwarte, in denen ja, die Tech-Aktien, die Highflyer der letzten Jahre weiter vorangehen mit hohen Zuwächsen, dann werden Minimum-Volatility-ETFs bestimmt nicht die richtige Wahl sein. Wenn ich davon ausgehe, dass die Aktienindizes weil sie momentan relativ teuer bewertet sind, eventuell auch eher oben angekommen sind und über wenig weiteres Kurspotenzial verfügen. Und ich eventuell, weil jetzt Herbst ist und ich negativ gestimmt bin und mal nach diesen sehr guten jetzt 2,5 Aktienjahren vielleicht wieder stürmischere Zeiten an der Börse erwarte, dann werden tendenziell diese Minimum-Volatility-ETFs besser performen als die Indizes. Also das hängt zum einen von der Markteinschätzung ab. Es hängt unter anderem auch wie immer davon ab, wie lautet Ihre Depotstruktur? Welcher Anlegertyp sind Sie? Also sind Sie jemand, der die hohen Schwankungen auch aushält und auf die Zukunftstechnologien, also die großen Tech-Aktien, setzen möchte? Dann brauchen Sie auch sowas in stürmischeren Zeiten eher nicht. Möchten Sie ein eher ausgewogenes Portfolio, in dem Sie eine breite Palette an Themen, an Sektoren, an Regionen haben und auch das Dividendenthema ein Thema ist, dann kann das durchaus als Beimischung für Sie geeignet sein. Aber wie immer, hilft einfach ein Blick auf die nackten Zahlen. So, und da muss ich doch jetzt hier mal schauen. Das habe ich für Sie vorbereitet. Im Vergleich, ein MSCI World Minimum Volatility ETF, das ich Ihnen sozusagen hier mit mir herausgesucht habe für Sie, was dann auch von der Ländergewichtung 66% in den USA hat, 10 in Japan, 4 in der Schweiz, 4 in Kanada, dann Deutschland. Sektorengewichtung auch 20% IT, 15% Banken, 13% Kommunikation, die nicht zyklische Konsum mit 11, die Versorger mit 7 und die größten Titel sind mit Gewichtungen etwa nur von 1,5%, also keine Kopflastigkeit, bei diesem MSCI World Minimum Volatility ETF. Ja, Republic Services, Deutsche Telekom, Duke Energy, Rupert Technologies, McKesson Corporation, Southern Company, ja, T-Mobile US, Berkshire Hathaway. Also Sie merken schon, die ganz großen Titel von der ja, Marktkapitalisierung, also die NVIDIAs, Microsofts und so weiter, finden Sie in den Top 10 dort eher nicht. Das muss man eben wissen. Und jetzt der Blick auf die Zahlen im Vergleich. Also das Minimum Volatility ETF im Vergleich mit dem MSCI World. Ich habe verschiedene Zeiträume herausgesucht. Einmal das laufende Jahr. Ja, da liegt der MSCI World etwa 2 Prozentpunkte besser als Minimum Volatilität. Das laufende Jahr. Wenn wir die vergangenen 12 Monate, also sozusagen August 2024 jetzt bis August 2025 betrachten, da liegt der MSCI World 10 Prozentpunkte vor dem Minimum Volatility ETF. Wenn ich die letzten 3 Jahre mir anschaue, naja, MSCI World plus 38, Minimum Volatilität plus 13, das sind 25 Prozentpunkte hinter MSCI World. Die letzten 5 Jahre, MSCI World plus 95%, Minimum Volatilität plus 44%. Also auch hier nicht einmal die Hälfte. Wir haben natürlich auch gute Börsenjahre hinter uns. Wie gesagt, wenn wir gute Börsenjahre haben, werden Sie mit dem Thema Minimum Volatilität eher hinten dran bleiben. So, und für die letzten 10 Jahre, aber wir haben in der Summe natürlich auch 10 gute Aktienjahre hinter uns, MSCI World plus 203%. Minimum Volatilität, ja, plus 112. Also da fehlen auch fast 100 Prozentpunkte. Wie gesagt, nackten Zahlen belegen es. Für gute Aktienmarktphasen werden Sie mit dem Minimum Volatilitäts-ETF eher weniger Performance machen. Es wird Ihnen aber tendenziell helfen, wenn wir in schwieriges Börsenfahrwasser kommen sollten. Das als Antwort zu Ihrer zweiten Frage nach dem Thema Minimum Volatilität-ETF. Unsere dritte Frage. Wie meine Meinung zu physischen Gold-ETCs ist. Also erst einmal, wie meine Meinung zu Gold ist, hatte ich ja am Freitag im Wochenschluss strategisch dargestellt. Seit jetzt 1,25 Jahren oder fast 1,5 Jahren hat Gold mit dem Überwinden der Marke von 2.100 US-Dollar ein strategisches Investment-Kaufsignal gegeben. Das war im März 2024. Hatte ich damals direkt erwähnt und meinte auch, das wird ein Kaufsignal wahrscheinlich für mehrere Jahre sein. So, jetzt sind wir in dem Bereich zwischen 3.300 und 3.500 US-Dollar, deutlich höher als damals. Also ich hatte es auch im strategischen Wochenschluss gezeigt. Gold ist absolut in einem intakten, starken Aufwärtstrend. Das Einzige, was schwer einzuschätzen ist, sind die nächsten Wochen und Monate, weil auf der kurzfristigen Ebene ist natürlich nach diesem Anstieg von über 1.300 US-Dollar in diesen letzten 1,5 Jahren schon etwas heiß gelaufen ist, also es konsolidiert zurzeit. Ich hatte darauf hingewiesen, neues Kurspotenzial wird es erst prozyklisch mit dem Überwinden der Marke von 3.500 US-Dollar geben oder falls es weiter konsolidiert und korrigiert, hatte ich in die Durchschnittslinien gelandet. Alles in dem Bereich dann ja, 3.300, 3.200, 3.100, das muss man schauen. Aber strategisch macht Gold im Portfolio Sinn. Und jetzt kommt dann wieder, um zu Ihrer Frage zu kommen, ja, wie kann ich dann Gold umsetzen? Ja, ich kann von den deutschen Börsen, also von der deutschen Börse, ich kann Xetra Gold kaufen, ich kann Euwax Gold kaufen, die auch physisch hinterlegt sind. Ich kann auch Gold-ETCs von Anbietern kaufen, die physisch hinterlegt sind. Das macht jetzt für mich keinen großen Unterschied. Insofern passt das. Die Frage ist einfach nur vom kurzfristigen Timing. Aber um Ihre Frage zu beantworten, was ich von physischen Gold-ICCs handle, grundsätzlich auch, ja, ist eine Möglichkeit, eine positive Meinung zu Gold im Portfolio umzusetzen. Das war die dritte Frage. Ihre nächste Frage. Die bezog sich auf den Schweizer Aktienmarkt und die verschiedenen Schweizer Aktienindizes. So. Was halte ich dann für aussichtsreicher? Den SMI, den Swiss Market Index, mit den 20 größten Aktien und einer sehr, sehr hohen Gewichtung der großen drei, also Nestlé, Novartis und Roche, in dem Bereich von etwa 60%. Oder den SLI, den Swiss Leader Index, den ich hier ja immer nehme, die 30 größten Aktien, bei denen auch die einzelnen Aktien gemischte Richtung eher 10% gekappt sind und wir nicht so eine starke Konzentration eben auf die großen drei haben. Oder, und das war der dritte Index, den Sie mir noch geschrieben haben, den SPI, der Swiss Performance Index, sozusagen der breite Schweizer Aktienmarkt, komplett mit einer dann geringeren Gewichtung eben dieser großen Blue Chips. Ja, was halte ich davon? Auch wie immer, zwei Antworten. Die erste, es gibt nicht die richtige Antwort. Das hängt von Ihnen, Ihrer Depotstruktur, Ihren Wünschen ab. Wie konzentriert möchten Sie die Schweiz in Ihrem Portfolio abbilden? Wie kopflastig misst Nestle, Novartis und Roche? Möchten Sie es oder möchten Sie es ausgewogener? Also insofern, auch das muss einfach zu Ihnen passen. Die zweite Antwort dazu sind wir auch hier. Einfach die nackten Zahlen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Nur damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie sich diese drei Indizes auf den Schweizer Aktienmarkt in den letzten Jahren denn entwickelt haben. So, wir beginnen wieder mit dem laufenden Jahr. Naja, SPI plus 7, SLI plus 6, SMI plus 5. Also sind gerade mal 1,5-2 Prozentpunkte auseinander und der SPI liegt leicht in Front im laufenden Jahr. So, für die letzten 12 Monate, also wieder August 2024 bis August 2025. Da liegt aber der Swiss Leader Index, der SLI, vorne mit plus 6. Dann kommt mit plus 5 der SPI, der breite Markt, und mit plus 3 der SMI. Auch keine großen Unterschiede, aber zumindest hier der SLI etwas im Front. Für die letzten 3 Jahre wird das Bild schon ein bisschen deutlicher. In Führung liegt der SLI Index, also die Top 30, mit plus 24%, dann kommt der SMI mit plus 17, sind schon 7 Prozentpunkte Unterschied, und dann mit plus 14 am Ende der SPI, der breite Markt. Also da war mit einigem Abstand über die letzten 3 Jahre der SLI der beste. Schauen wir auf die letzten 5 Jahre, auch hier bleibt es deutlich in Front für den SLI, Swiss Leader Index, plus 47%. Dann plus 36, sind auch 11 Prozentpunkte weniger, der Swiss Market Index, der SMI. Und wieder hinten dran der breite Markt, der SPI, nur mit 31%, sind 15 Prozentpunkte weniger. Und für die letzten 10 Jahre, auch hier ändert sich an der Betrachtungsweise oder an der Reihenfolge nichts. Spitzenreiter auch hier unverändert, Swiss Leader Index mit 105% im Plus. Und dann sind der SMI mit 85 und der SPI mit 84 gleich auf. Aber auch hier eigentlich Swiss Leader Index, die Top 30, ganz klar der Gewinner. Über 10 Jahre, über 5 Jahre, über 3 Jahre, auch über die 12 Monate, nur im laufenden Jahr nicht ganz. Also insofern würde ich sagen, da es jetzt über verschiedene Zeiträume zumindest hergeben. Ich fühle mich selbst, deswegen zeige ich Ihnen ja auch immer sozusagen gefühlt den Schweizer DAX, den Swiss Leader Index. Das passt für mich von der Struktur. 30 Aktien, die großen nicht zu stark gewichtet. Das wäre bei mir mein Baustein in meinem Schweiz Aktienportfolio. So, das war die nächste Frage. Und Sie wollten dann auch, wollten Sie am Freitag gerne sehen, als ich gesagt habe oder angekündigt habe, wir werden einen strategischen Blick auf die Kapitalmärkte werfen. Sie wollten den Nikkei sehen, den ich für den Wochenschluss nicht berücksichtigen konnte, aber heute kann ich ihn berücksichtigen. Und da wir ja für die strategischen Themen am Freitag ja auch Folien dabei hatten, da habe ich auch Ihnen heute eine Folie mitgebracht oder erstellt. Strategische Einschätzung zum Nikkei 225 Index. Dazu muss man wissen, oder man sollte es vielleicht wissen, Japan ist mit etwa 5,5% Gewicht im MSCI World, der ja in Anführungszeichen zweitgrößte Aktienmarkt der Welt, denn wir haben nach wie vor als größten die USA mit momentan rund 71% Gewichtung. Ja, und von 71 zu 5,5% ist doch noch ein kleiner Sprung. Aber schauen wir mal drauf. Ich habe Ihnen auch hier die Wochenebene mitgebracht, also Wochendurchschnittslinien, und das geht hier zurück bis ins Jahr 2014, über also jetzt dann 11 Jahre. So, und wenn ich sehe, ich habe einen Chart vor mir über einen längeren Zeitraum, der unten links im Januar 2014 beginnt und momentan oben rechts im August 2025 endet, sieht das schon mal gut aus, weil das dann ein strategisch intakter Aufwärtstrend ist. Das passt also. Die gelbe Linie ist ja bei mir immer der 200 in der Regel Tagesdurchschnitt, aber da wir ja hier die Wochenbetrachtung haben, die 200-Wochen-Linie. Und die hat in den letzten Jahren strategisch immer wieder als Unterstützung gedient. Also im Jahr 2019, im Jahr 2022, im Jahr 2024 und auch im Jahr 2025. Also die 200-Wochen-Linie im Nikkei-Index gibt einen guten Hinweis vielleicht für strategische Einkaufsgelegenheiten, strategische Niveaus, an denen man sozusagen den Nikkei erwerben kann. Im unteren Teil der Grafik Wochen-MACD ist auch Long. Das passt. Also wir haben einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. Aber auch hier muss ich sagen, beim Nikkei haben wir natürlich auch, wie in den US-Indizes, ein Dollar-Thema. Haben wir im Nikkei-Index ein japanisches Yen-Thema, also ein Währungsthema. Und hier muss ich eben sagen, das ist etwas schwieriger jetzt zu betrachten, weil wir hatten, als wir am Freitag im Wochenschluss uns die Währungen angeschaut haben, hatte ich gesagt, Euro, US-Dollar seit 10 Jahren in einer breiten Range mehr oder weniger seitwärts. Dieses Jahr ein sehr schwacher Dollar, aber Richtung 1,20 würde sich der US-Dollar eher seinem ja, niedrigeren Bereich oder der Euro seinem oberen Bereich annähern. Das sieht im Euro-Yen über die letzten 10 Jahre ein wenig anders aus, denn wir hatten im Jahr 2016, das war vor 9 Jahren, einen Euro-Yen-Kurs von 110 und wir sind sowohl letztes Jahr, Sommer 2024, als auch jetzt wieder im Bereich von 170 angekommen. Also von 110 auf 170 sind 60, also sind nicht ganz 60%, aber eine relativ deutliche Aufwertung des Euros gegenüber dem Yen. Also der Yen war jetzt in den vergangenen etwa rund 10 Jahren eher eine Schwachwährung. Was bedeutet, wenn ich mir diesen schönen Chart vom Nikkei anschaue, vom Index, der sehr schön sich entwickelt hat, muss ich natürlich relativ viele Währungsverluste für die letzten Jahre mit berücksichtigen. Und im Rückblick wäre es in den letzten Jahren natürlich dann besser gewesen, den japanischen Aktienmarkt, also zum Beispiel den Nikkei-Index, währungsgesichert zu erwerben und hätte mir dann relativ hohe Kursverluste, hätte ich mir dadurch vermeiden können. Aber mit dem Blick nach vorne und davor habe ich noch, kann ich Ihnen sagen, ich habe hier 5 und 10 Jahre, um Ihnen einen Vergleich zu geben, sozusagen den Nikkei wirklich einfach nur als Index in Yen und den Nikkei umgerechnet in Euro. So, und über die letzten 5 Jahre hat der Nikkei eine Performance von plus 102% gebracht. Für uns aus unserer Euro-Sicht waren es plus 47. Also da sind über 50 Prozentpunkte über die Währung in den letzten 5 Jahren verloren gegangen. Und über die letzten 10 Jahre, ähnliches Bild, ich hatte ja gerade eben genannt, was die Währung in den knapp 10 Jahren verloren hat. Der Nikkei plus 164 als Index und den Euro für uns umgerechnet nur plus 108. Also auch über 50 Prozentpunkte weniger Performance. Insofern war in der Vergangenheit die klare Empfehlung, den Nikkei währungsgesichert zu erwerben. Jetzt wird es aber mit dem Blick nach vorne, und das ist ja das Wichtige, schwieriger. Auch für mich, denn wir haben jetzt über einen 10-Jahres-Zeitraum eine relativ deutliche Abwertung des Yens gesehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage bei Euro-Yen heute 170, wird der Yen denn noch weiter eine schwache Währung bleiben, auch gegenüber dem Euro? Schwer vorstellbar. Bedeutet aber umgekehrt, das sehen wir mal wieder, wenn der Yen anfängt aufzuwerten, also wenn Sie sozusagen über Währungsgewinne in der Umrechnung verfügen würden, in einer Phase momentan von Yen-Aufwertungen hat der Aktienmarkt dort Probleme. Also ist die Performance des Nikkei nicht so gut. Das heißt, diese relativ einfache Regel der letzten 10 Jahre, japanischen Aktienmarkt im Portfolio, ja. Intakter langfristiger Aufwärtstrend, ja. Am besten währungsgesichert, ja. Das gilt so mit dem Blick nach vorne nicht mehr, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Yen noch einmal deutlich gegenüber dem Euro abwerten wird. Also macht eine Währungsabsicherung dann in dem Sinne, wenn ich keine Währungsschwäche erwarte, keinen Sinn. Umgekehrt, wenn ich erwarte, dass der Yen eher aufwerten wird, dann brauche ich das offene Währungsrisiko, um von dieser Währungsaufwertung profitieren zu können. Weiß aber dann, dass wahrscheinlich die Performance des Nikkei nicht so gut sein wird. Also insofern ist die Frage nach der strategischen Einschätzung des Nikkei heute mit dem Blick nach vorne nicht mehr ganz so leicht wie für die letzten Jahre. Noch deutlicher oder klarer kann ich es dann für Sie leider nicht formulieren. So, ich glaube, wir sind mit den Fragen, die ich berücksichtigen konnte, ich konnte leider nicht alle mit hineinnehmen, ich glaube, 1 oder 2 Fragen fehlen, sind wir mit den offenen Fragen aus den letzten beiden Folgen durch. Das bringt mich zu unseren ganz normalen Themen, nämlich zum einen unser 2. Punkt nach den offenen Fragen, unser Index der Woche, der MSCI World. Ich hatte Ihnen letzte Woche den Euro Stoxx 50 mitgebracht. Ich hatte Ihnen bei den strategischen Indizes am Freitag den Nasdaq mitgebracht, den Stoxx 600 und den Hang Seng. Also wir schauen jetzt mal wieder auf den MSCI World. So, und warum machen wir das? Weil für viele der MSCI World der Index ist, viele Sparpläne darüber laufen, jeder Mensch auf ihn guckt, aber in der Regel sieht man ja auch keine Grafiken zum MSCI World. Wie sieht er denn aktuell aus? Also, Überschrift, erneut am Hoch angekommen. Wir haben das bisherige Hoch von Ende Juli, das im Bereich 4.133 Punkte lag, aktuell direkt wieder erreicht. Wir sind ziemlich nahe dran. Und die pinke Linie, die 38-Tage-Linie, hat in den letzten Monaten immer wieder als Unterstützung gedient. Das sieht okay aus. Wir haben auf relativ einem Niveau Gelb und Grün, also 100- und 200-Tage-Linien, irgendwo im Bereich bei gut 3.800 Punkten. Wir haben im unteren Teil der Grafik, und das habe ich seit jetzt inzwischen mehreren Monaten gezeigt, immer noch eine unveränderte negative Divergenz der Indikatoren, hier der MACD, was nichts anderes besagt, als dass diesen Kursanstieg, den wir im MSCI World gesehen haben, speziell jetzt seit Mai, nicht von der entsprechend positiven Entwicklung im MACD-Indikator mitgetragen wurde. Der Techniker spricht dann von einer negativen Divergenz, sozusagen als ein eventuelles Warnsignal. Und das Fazit jetzt mit dem Blick nach vorne, das ist ja für Sie das Spannende, muss ich sagen, der Ausblick ist momentan unklar. Denn entweder stellt sich die Frage, bekommen wir neue Hochs, also bestätigen wir diesen bisher intakten Aufwärtstrend, schaffen es, das Hoch aus Ende Juli bei 4.133 Punkten herauszunehmen, zu überwinden und diesen Trend fortzusetzen, trotz der negativen Divergenzen, die wir sehen. Oder für den eher negativen Fall, bekommen wir, falls wir an dieser Marke jetzt bei 4.133 Punkten scheitern sollten, mit dem nächsten Kursrückgang ein eventuelles Unterschreiten der 38-Tage-Linie und eventuell auch der Zone um 4000 Punkte, weil die hat genau in den letzten 6 Wochen auch mehrfach gehalten und hätten dann Trading-Verkaufssignale. Deswegen der Ausblick nach vorne momentan auf Sicht erstmal per heute ist unklar. Ich kann es Ihnen nicht sagen. In 1 bis 2 Wochen wissen wir mehr. Also setzen sich die Aufwärtstrends fort oder bekommen wir zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder Trading-Verkaufssignale? Kann ich Ihnen per heute nicht sagen, aber insofern, wir sind genau an der entscheidenden Marke am Hoch aus Juli bei 4.133 Punkten angekommen. So viel zu unserem Index der Woche, MSCI World. Kommen wir zu unserem dritten Punkt, die Aktie der Woche. Und der Titel der Sendung lautet ja heute: Interessante Aktien mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis. Und hier reden wir ja darüber, dass wir mehrfach gesagt haben, die Aktienmärkte sind historisch betrachtet eher teuer bewertet. Sie sind uns für die fundamentalen Belastungen, die wir mit der ganzen Zollthematik sehen, eigentlich zu stark, zu hoch. Aber wir sind auf der Suche nach Ideen. Und es gibt am Aktienmarkt bei so vielen Aktien immer wieder Ideen. Also habe ich Ihnen heute eine Aktie mitgebracht, nämlich aus den USA, American Electric Power, mit der Überschrift Konsolidierung nach Ausbruch. Was für eine Aktie ist das? Electric Power, naja, das klingt schon mal zum Sektor Stromversorger. Die Firma hat einen Börsenwert von rund 60 Milliarden US-Dollar, von der Bewertung ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr von 19, für nächstes Jahr erwartet 18 und für das Jahr 2027 erwartet 17. Dividendenrendite etwas über 3%. Warum bringe ich Ihnen die Aktie auch vom Geschäftsmodell mit? Ja, sie hat einige Vorteile. Und dazu suche ich unseren ersten Punkt. Sie hat einen soliden regulatorischen Rahmen und eine starke Infrastruktur. Was meine ich damit? 90% etwa der Umsätze von American Electric Power stammen aus regulierten Geschäftsfeldern, was zu planbaren Einnahmen führt. Das gefällt uns. Wenig böse Überraschungen. Dazu, und das ist der Punkt, die starke Infrastruktur, dazu besitzt American Electric Power in den USA das größte Übertragungsnetz mit etwa rund 39.000 Meilen an Leitung. Gewichtiger Vorteil gegenüber anderen Unternehmen. So, und die Unternehmensstruktur erlaubt durch diese regulatorischen Genehmigungen, das Lastwachstum ohne übermäßige Risiken zu unterstützen. Also reguliertes Geschäft, planbare Erträge, gute Netzabdeckung, gute Infrastruktur, das ist schon mal ein positiver Punkt. Dazu kommt momentan, Sie sehen im Bereich der Stromversorger, starkes Wachstum durch die hohe Datencenter-Nachfrage. Also kräftiger Anstieg der Last durch die Datenzentren, so insbesondere eben für KI- und Kryptoanwendungen, ist angetrieben und hat bereits 24 Gigawatt an Lastverträgen bis 2030 gesichert. Regulatorisch geschützte Tarife, da sind wir wieder bei dem Thema, sorgen dafür, dass die Datenzentren Infrastrukturkosten übernehmen und nicht die Privatkunden. Also, das passt. Und dritter Punkt, gefällt uns natürlich auch, eine stabile und wachsende Dividende. Attraktive Dividendenrendite, ich nannte ihn gerade gut, über 3%. Bei der nachhaltigen Ausschüttungsquote, was ja auch wichtig ist, von unter 75%. Das Unternehmen erhöht die Dividende seit vielen Jahren, zuletzt 15 Jahre am Stück. Und das sind also Dinge, die mal grundsätzlich vom Geschäftsmodell uns gefallen. Aber das ist ja nicht das Einzige, sondern auch die Technik, die Charttechnik muss stimmen. Und dazu kommt dann, wenn wir auf den Blick jetzt der letzten 12 Monate schauen, sie hat es geschafft, aus dem Frühjahr den Widerstand bei 110 US-Dollar in den letzten Wochen nach oben zu überwinden. Sie konsolidiert aktuell. Wir haben ein noch offenes Gap bei knapp 110 US-Dollar. Die 38-Tage-Linie kommt bei rund 107, steigend von der Tendenz ins Bild. Das ist sozusagen die Beschreibung. Technisch stark und die aktuelle Konsolidierung, die durchaus noch ein wenig gehen kann, bietet dann eine entsprechende Gelegenheit. Und das sind jetzt die letzten 12 Monate. Wenn ich mir auch hier die Aktie langfristig anschaue, seit dem Tief im Jahr 2009, startend bei 25 US-Dollar, haben wir auch dort, wie bei so vielen Aktien, eine ja, gute 10-jährige Rallye hingelegt von 2009, das war ja dann der Tiefstand nach der Finanzkrise, bis zum Jahr 2020 bei Kursen von gut 100, 105 US-Dollar, also von 25 auf 105. Und was wir auch schon bei einigen Aktien in den letzten Wochen hatten, ich hatte Ihnen, was hatten wir, glaube ich, Geberit, Givaudan, genügend Beispiele. Wenn Aktien oder wenn Firmen eine 10-jährige starke Wachstumsphase mit 10-jährigen starken Kursanstiegen durchleben, passiert es häufig, dass diese Kursanstiege, ich nenne es immer wieder, verdaut werden müssen, mal verarbeitet werden müssen, was dann, wenn wir uns dann die folgende Kursentwicklung nach dieser Kursrallye anschauen, häufig mehrjährige Seitwärtsbewegungen bewirkt. So auch bei American Electric Power. So, im Jahr 2020 ging es eben bis zur 105-Dollar-Marke. Das hat die Aktie nochmal im Jahr 2022 erreicht und probiert, ist wieder gescheitert, ist wieder bis in den Bereich von knapp ja, um die 70 US-Dollar gefallen. Und im Jahr 2024 ging es dann wieder auf diese 105-Dollar-Marke. So, das waren 4 Jahre Seitwärtsbewegung. Und jetzt sind wir dabei, diesen Widerstand der letzten 4 Jahre zu überwinden, was gleichbedeutend ist mit einem neuen wieder strategischen Kaufsignal. Der langfristige Aufwärtstrend wird fortgesetzt. Und das sind dann Bilder vom Timing. Auch gute Aktien laufen dann, obwohl die Märkte laufen, mal 4 Jahre seitwärts. Aber jetzt, deswegen nenne ich sie Ihnen heute, sind wir so dabei, den Aufwärtstrend seit 2009 wieder aufzunehmen. Es kommt also Momentum in die Aktie. Das sind dann Beispiele, die uns momentan gefallen. So viel zu unserem dritten Punkt, die Aktie der Woche, American Electric Power. Und was ich gerade beim Durchblicken meiner Unterlagen festgestellt habe, ich habe eine Frage von Ihnen unterschlagen und auch meine Antwort dazu, weil ich hatte sie ja extra ausgearbeitet. Auch wenn wir nicht mehr bei Punkt 1 offene Fragen sind, die arbeiten wir trotzdem noch ab, auch wenn wir schon sozusagen mit der Aktie der Woche durch sind. So, letzte offene Frage. Sie wollten wissen, da ich ja gesagt habe, wahrscheinlich könnte es sein, Euro-Dollar. Wir reden über das Thema nämlich US-Dollar-Risiko und eventuell amerikanischer Aktienmarkt, amerikanische Aktien. Wenn eventuell die Dollarschwäche Richtung 1,20, das hatte ich ja auch genannt, eventuell langsam zu Ende geht, ob denn dann, falls wir wieder mit dem Blick nach vorne einmal einen stärkeren Dollar sehen sollten, ob denn dann auf der anderen Seite bei einer Währungsaufwertung der amerikanische Aktienmarkt leiden würde. So wie ich es Ihnen gerade bei Nikkei jetzt mit dem Blick nach vorne dargestellt habe. Also Sie fragen sozusagen nach der negativen Korrelation. Und dazu hilft auch hier am besten einfach wieder ein Blick auf die Zahlen. So, und da schauen wir doch in den letzten 10 Jahren einfach mal in die Phasen, in denen wir einen starken US-Dollar hatten und schauen, was hat der US-Aktienmarkt gemacht. Dann können wir es sehr leicht mit Fakten belegen. So, im Jahr 2018 hat man einen Euro-Dollar-Kurs von 1,25 und das ging dann über 2 Jahre nach unten auf die 1,07, also 2 Jahre von 1,25 auf 1,07 von 2018 bis 2020 Dollar-Aufwertung. Was hat er in der Phase der Aktienmarkt gemacht? Der Aktienmarkt ist, der US-Aktienmarkt, der S&P, in diesen 2 Jahren aber gestiegen. Also hat nicht unbedingt etwas ausgemacht. So, dann hatten wir noch einmal eine extrem starke Dollaraufwertung. Die begann im Jahr 2021 bei einem Niveau, also vor 4 Jahren, vor einem Niveau von rund 1,22. Und hier sehen Sie wieder die Marken 1,25, 1,22, warum ich diese Richtung 1,20 jetzt ins Spiel brachte. Und die endete erst die Dollarstärke im Jahr 2022 bei 0,96, also unter der Parität. Und in der Phase, muss ich sagen, wir hatten natürlich das Jahr 2022, Krise, Ukraine, Inflationsschock, schwache Aktienmärkte insgesamt. Also da hat sich der Aktienmarkt nicht gut entwickelt. Und da hatten wir aber, glaube ich, grundsätzlich eher das Thema, dass in Krisensituationen wir tendenziell immer die Flucht in den Dollar gesehen hatten. Ob das heute mit dem Blick nach vorne unter Donald Trump so noch gilt, nach dem doch größer gewordenen Misstrauen in den Finanzplatz USA, wage ich zu bezweifeln. Aber auch dass die beiden Phasen mit US-Dollar-Aufwertung aus den letzten beiden Jahren, kann ich Ihnen sagen, es gibt keine klare Antwort drauf. Also insofern schwierig zu beantworten, keine klare Aussage dazu. Und im Nikkei hätte ich die klarere, die stärkere Aussage dazu. So, damit sollte eigentlich auch, verzeihen, dass ich die vorhin vergessen hatte, auch die letzte offene Frage erledigt sein. Bedeutet als Fazit jetzt, vor allem für Ihre vielen Fragen, aber die aktuelle Situation an den Aktienmärkten, MSCI World hatte ich Ihnen gezeigt, die ist unverändert. Wir haben nach wie vor bisher keine charttechnischen Verkaufssignale und ob wir die Aufwärtstrends fortsetzen, trotz aller Warnzeichen, oder ob wir Trading-Verkaufssignale bekommen, glaube ich, werden die nächsten 1 bis 2 Wochen zeigen. Ich hatte es Ihnen am Beispiel von unserem Index der Woche MSCI World dargestellt. Er ist erneut am Hoch. 38-Tage-Linie ist die kurzfristige Unterstützung. Alles andere sehr wahrscheinlich dann nächste und übernächste Woche. In diesem Umfeld suchen wir, hatte ich Ihnen ausführlich gezeigt, auch der Titel unserer heutigen Folge, interessante Aktien mit gutem Chance-Risikoprofil. Heute dargestellt an der American Electric Power, die ein solides, berechenbares Geschäftsmodell hat und auch eben charttechnisch interessant aussieht. Und ganz nebenbei, sie ist eine unserer Top 5 Positionen aus unserem Aktienflex von Gombi, Christian Gombert. Zum Sentiment, es kühlt sich momentan etwas ab, das ist gut. Ich hatte ja in den letzten Wochen immer wieder auf die Warnsignale der extremen Gier, der Überhitzung gezeigt. Das ist ganz konstruktiv. Die Bewertung unverändert bleibt dabei unserer Meinung nach. Viele Aktien in Indizes sind historisch teuer bewertet und da sind wir relativ, über die auch jetzt über die Sommermonate, zurückhaltend in der Summe, was die Aktienmärkte angeht. Bedeutet als Fazit aus diesem Gesamtszenario, wir suchen für Sie nach interessanten Titeln mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis. Heute eine Aktie dabei gehabt aus den USA, American Electric Power. Und genau diese Themen werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen fortführen. Ja, das war's für heute. Einen Tag früher, der Weitblick. Ich bedanke mich, wie immer, für Ihr Einschalten, Ihren Daumen, Ihr Abonnement, Ihre Fragen, Ihre Kommentare. Hoffe, die meisten beantwortet zu haben. Das nächste Mal dann auch vielleicht in der absolut wirklich richtigen Reihenfolge. Dafür noch einmal vielen Dank. Es freut mich, das merken Sie immer sehr. Und ich verbleibe, wie immer, es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.